Kulturmobile, eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group. Seit 2003. Der Literaturpodcast des Kulturmobile.
Man kann nach den Verheerungen des Ersten und Zweiten Weltkrieges sehr dankbar dafür sein, dass Deutschland und Frankreich einander so nahe sind und so oft in wunderbarer Freundschaft miteinander verbunden. Dass wir von Deutschland als dem Land der Dichter und Denker denken, das geht wiederum zurück auf eine Französin, nämlich eine Baronin aus dem 18. Jahrhundert, die von 1766 bis 1817 lebte. Natürlich in Paris geboren und gestorben. Die Rede ist von Madame de Staël, die mit ihrem Buch »De l'Allemagne«, das 1813 im Londoner Exil erscheinen musste und 1810 geschrieben war, eines der wichtigsten im Ausland wahrgenommenen Bücher über Deutschland schrieb. Womöglich neben Tacitus de Germania und Heines Artikelserie, die ebenfalls de l'Allemagne überschrieben war, ist es eines der bedeutendsten Werke der Außensicht auf Deutschland. Madame de Staël besuchte Deutschland 1803 und 1804 und dann wiederum 1807 und 1808. Und natürlich war es nicht möglich, dass sie ihr ausgewogenes, ihr vielschichtiges, ihr durchaus sympathisches Bild über Deutschland unter Napoleon nicht publizieren konnte, der natürlich seinerseits keinerlei Interesse daran hatte, dass man an Deutschland auch nur im Entferntesten so etwas sehen könnte, zumindest in einzelnen Aspekten, wie ein Vorbild, geschweige denn, sich überhaupt mit diesem Land so tiefgründig auseinanderzusetzen, wie das Madame de Staël tat in ihrem Buch. Immer wieder taucht Madame de Staël ein in verschiedenste Aspekte des Nachbarlandes. Über Religion spricht sie, über die Dichtkunst, über Schiller, über Goethe, über Sachsen, über Weimar, Preußen, Berlin. Nicht alles hat damit mit Deutschland zu tun. Und doch ist es spannend, diese Außensicht über dieses Land zu lesen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Erster Teil. Deutschland und die Sitten der Deutschen. Erstes Kapitel. Ansicht von Deutschland. Große, häufige Waldstrecken deuten auf eine noch junge Zivilisation. Der lang bewohnte südliche Boden trägt wenig Bäume. Kein Schatten schützt gegen die senkrechten Strahlen der Sonne, dieses durch Menschenhand nackte Erdreich. Deutschland trägt noch hier und da Spuren einer unbewohnten Natur. Von den Alpen bis zum Meere, zwischen dem Rhein und der Donau, findet man ein mit Eichen und Fichten bewachsenes Land, von majestätisch schönen Flüssen durchschnitten, von Bergen malerischer Ansicht durchkreuzt. Aber unabsehbare Heiden, Sandschollen, oft vernachlässigte Wege, ein raues Klima erfüllen im ersten Augenblicke die Seele mit Traurigkeit. Nur allmählich entdeckt man, und späterhin, was an diesem Aufenthalt fesseln kann. Der Süden Deutschlands ist sehr gut bewirtschaftet. Dennoch stößt man auch in den schönsten Gegenden dieser Länder auf etwas Ernstes, welches eher an Arbeit als an Vergnügen, mehr an die Verdienste der Einwohner als an die Reize der Natur erinnert. Die Trümmer alter Schlösser auf Berggipfeln, die Lehmhütten, die kleinen engen Fenster, der Schnee, der im Winter die unabsehbaren Ebenen bedeckt, machen einen peinlichen Eindruck. Eine Art von Schweigen in der Natur und in den Menschen presst das Herz des Reisenden zusammen. Es kommt ihm vor, als verfließe die Zeit hier langsamer als an anderen Orten, als übereile sich das Wachstum der Pflanzen ebenso wenig wie die Bildung der Gedanken in den Köpfen, als zögen sich die geraden, regelmäßigen Furchen des Landmanns auf schwerfälligen Boden dahin. Gleichwohl, sobald man nur diese unwillkürlichen Empfindungen zerstreut hat, findet sich's, dass Land und Einwohner sich dem Beobachter in einer interessanten dichterischen Gestalt zeigen, und man fängt an zu fühlen, dass sanfte Seelen und sanfte Fantasien diese Gefilde verschönerten. Die Landstraßen sind mit Reihen von Obstbäumen besetzt, deren Früchte den Reisenden laben sollen. Die Landschaften längs dem Rheine sind beinahe alle herrlich. Man möchte meinen, dieser Fluss sei Deutschlands Schutzgeist. Seine Gewässer sind rein, schnell, majestätisch. wie das Leben eines Helden im Altertum. Die Donau zerteilt sich in mehrere Arme. Die Fluten der Elbe und der Spree trüben sich leicht, wenn der Sturm sie auffühlt. Der Rhein allein ist beinahe unveränderlich. Die Gegenden, durch welche er fließt, sind zugleich so ernst und so mannigfaltig, so fruchtbar und so einsam, dass man geneigt ist zu glauben, er selbst habe sie angebaut, ohne alles Zutun der heutigen Anwohner. Dieser Strom erzählt im Vorüberfließen die Großtaten der ehemaligen Zeit. Und Hermanns Schatten scheint noch über den steilen Ufern einherzuirren. Allein die gotischen Denkmäler sind in Deutschland bemerkenswert. Diese Denkmäler erinnern an die Jahrhunderte des Rittertums. Beinahe in allen deutschen Städten stehen in öffentlichen Kunstsälen Überbleibsel jener Zeiten aufgestellt. Man sollte glauben, die Bewohner des Nordens, die Welteroberer, hätten, ehe sie Germanien verließen, ihr Andenken unter verschiedenen Gestalten zurückgelassen, und das ganze Land gliche dem Aufenthalte eines großen Volkes, das seit langer Zeit weggezogen. In den meisten Zeughäusern deutscher Städte findet man gemalte Rittergestalten aus Holz. In vollständiger Rüstung, Helm, Schild, Schienen, Sporen, alles ist nach alter Weise. Und man geht unter diesen stehenden Toten einher, deren aufgehobener Arm den Nachbarn zu treffen scheint, der dem Streich mit eingelegter Lanze begegnet. Dieses unbewegliche Bild ehedem so lebhafter Handlungen macht einen peinlichen Eindruck. Ebenso hat man nach großen Erdbeben verschüttete Menschen ausgegraben, an denen man noch immer den letzten Ausdruck ihres letzten Gedankens deutlich bemerken konnte. Die neuere Baukunst in Deutschland liefert nichts Erwähnenswertes. Im Ganzen aber sind die Städte wohl gebaut und die Eigentümer verzieren ihre Häuser mit biederer Sorgfalt. In manchen Städten sind die Häuser von außen bunt angemalt. Man stößt auf Heiligenbilder, auf Zierate aller Gattung, nicht eben vom besten Geschmack, wodurch aber die Einförmigkeit der Wohnungen unterbrochen und der Wunsch angedeutet wird, seinen Mitbürgern und Fremden zu gefallen. Der Glanz und die äußere Pracht eines Palastes verrät die Eigenliebe des Eigentümers. Die sorgsame Verzierung, die Ausschmückung, der gute Wille der kleinen Wohnungen haben etwas Gastfreundliches. Die Gärten sind in einigen Teilen von Deutschland fast ebenso schön wie in England. Immer setzt der Luxus der Gärten die Liebe zur Natur voraus. In England stehen einfach gebaute Häuser mitten in den prächtigsten Parks. Der Eigentümer vernachlässigt seine Wohnung und schmückt mit Sorgfalt das Feld. Diese Verbindung von Einfachheit und Pracht findet sich, obschon nicht in demselben Grade, in Deutschland wieder. Gleichwohl leuchtet bei dem Mangel an großem Reichtum, verknüpft mit dem alten Adelsstolz, eine gewisse Vorliebe zum Schönen hervor, welche, später oder früher, Geschmack und Grazie hervorbringen muss, weil sie die wahre Quelle beider ist. Oft stellt man in den prächtigen Gärten deutscher Fürsten neben mit Blumen umpflanzten Grotten Eolsharfen auf, damit der Wind zugleich Töne und Düfte durch die Lüfte herbeiführe. Also sucht die Fantasie der Bewohner des Nordens, sich eine italienische Natur nachzubilden, und an einigen glänzenden Tagen des schnell vorübergehenden Sommers gelingt es einem manchmal, sich zu täuschen. Zweites Kapitel: Sitten und Charakter der Deutschen. Nur einige Hauptzüge können der deutschen Nation gemeinsam sein. Denn die Abweichungen dieses Landes sind so groß, dass man nicht weiß, wie man so verschiedenartige Religionen, Regierungsformen, Klimata, ja Völker unter einen und denselben Gesichtspunkt bringen soll. Das südliche Deutschland ist in vieler Hinsicht von dem nördlichen durchaus verschieden. Die Handelsstädte haben nicht die geringste Ähnlichkeit mit denen, welche als Universitäten berühmt sind. Die kleineren Staaten weichen von den beiden großen Monarchien, Preußen und Österreich, in wesentlichen Zügen ab. Deutschland war ein aristokratischer Bundesstaat. Dem Reiche fehlte es an einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt der Aufklärung und des Gemeingeistes. Es bildete keine zusammenhängende Nation. Dem Bündel fehlte das Band. So nachteilig diese Verschiedenheit Deutschlands seiner politischen Kraft war, so vorteilhaft war sie den Versuchen aller Gattung, denen sich Genie und Einbildungskraft überlassen mochten. Im Fach literarischer und metaphysischer Meinungen herrschte eine Art sanfter, friedlicher Anarchie darin, wobei es jedermann freistand, seine individuelle Ansicht der Dinge ganz nach Gefallen zu entwickeln. Da es keine Hauptstadt gibt, die der Sammelplatz der guten Gesellschaft von ganz Deutschland ist, so kann der gesellige Geist seine Macht nur wenig geltend machen. So fehlt es dem herrschenden Geschmack an Einfluss und den Waffen des Spotts am Stachel. Der größte Teil der Schriftsteller arbeitet in der Einsamkeit oder nur von einem kleinen Zirkel umgeben, in dem sie dominieren. Sie geben sich, jeder für sich, allem hin, was eine ungezügelte Einbildungskraft ihnen eingibt. Und wenn sie in Deutschland eine Spur modischer Einflüsse bemerken lässt, so besteht sie bloß darin, dass jeder den Wunsch hat, sich von allen anderen zu unterscheiden. In Frankreich ist es gerade das Gegenteil. Da strebt alles nach dem Lobe, das Montesquieu Voltaire erteilt, wenn er sagt, er hat mehr als irgendjemand den Verstand, den jedermann hat. Die deutschen Schriftsteller würden sich eher dazu entschließen, die Ausländer als ihre Landsleute nachzuahmen. In der Literatur wie in der Politik haben überhaupt die Deutschen zu viel Achtung für das Ausland und nicht genug nationale Vorurteile. Bei Einzelnen ist die Verleumdung seiner selbst und die Achtung des anderen eine Tugend, nicht so beim Patriotismus der Nationen. Dieser muss egoistisch sein. Der Stolz der Engländer trägt zu ihrer politischen Existenz mächtig bei. Die gute Meinung der Franzosen von sich hat von jeher ihr Übergewicht in Europa verstärken helfen. Der edle Stolz der Spanier macht sie einst zu Herren eines Teils des Erdkreises. Die Deutschen sind Sachsen, Preußen, Bayern, Österreicher. Aber der germanische Charakter, welcher die Stärke aller Einzelnen begründen sollte, ist zerstückelt wie das Land selbst, was so verschiedene Herren zählt. Ich werde Süd- und Norddeutschland gesondert untersuchen, für jetzt aber mich mit Bemerkungen begnügen, die für die gesamte Nation gelten. Die Deutschen sind im Allgemeinen aufrichtig und treu. Fast immer ist ihr Wort ihnen heilig und der Betrug ihnen fremd. Sollte sich je die Falschheit in Deutschland einschleichen, so könnte es nur geschehen, um Ausländer nachzuahmen, um zu zeigen, dass sie ebenso gewandt sein können wie jene, vor allem, um sich nicht von ihnen hinters Licht führen zu lassen. Bald aber würde der gesunde Verstand und das gute Herz die Deutschen auf die Überzeugung zurückbringen, dass man nur durch seine eigene Natur stark sei und dass die Gewohnheit des Rechtlichen uns ganz und gar unfähig zur Arglist mache, selbst dann, wenn wir sie gebrauchen möchten. Um aus der Immoralität Vorteil zu ziehen, muss man in jeder Hinsicht leicht bewaffnet sein, nicht aber ein Gewissen im Herzen und Bedenklichkeiten im Kopfe führen, die uns auf halbem Wege aufhalten und es uns umso mehr bereuen lassen, vom alten Wege abgewichen zu sein, da es uns unmöglich wird, auf der neuen Straße leicht voranzuschreiten. Es wäre, dünkt mich, leicht zu beweisen, dass ohne Moral alles in der Welt Zufall und Finsternis ist. Gleichwohl hat man oft bei den Völkern lateinischen Ursprungs eine Politik angetroffen, die mit seltener Gewandtheit die Kunst besaß und ausübte, sich von allen Pflichten loszumachen. Der deutschen Nation hingegen darf man es zum Ruhme nachsagen, dass es ihr beinahe an der Fähigkeit fehlt, die geschmeidig dreist es versteht, jede Wahrheit, jeden Vorteil zugunsten zu beugen und die heiligen Verbindlichkeiten der kalten Berechnung aufzuopfern. Ihre Mängel sowohl als ihre Eigenschaften unterwerfen diese Nation der ehrenvollen Notwendigkeit, gerecht zu sein. Der Machttrieb zur Arbeit und zum Nachdenken ist ebenfalls ein Unterscheidungszeichen im Charakter der Deutschen. Die Nation ist von Natur literarisch und philosophisch. Nur dass der Unterschied der Klassen, welche in Deutschland hervorstechender als irgendwo ist, weil die Gesellschaft hierin die Schattierungen nicht mildert, in mancher Hinsicht dem, was man eigentlich unter Geist, Esprit versteht, in den Weg tritt. Der Adel hat zu wenig Ideen, die Gelehrten haben zu wenig Kenntnis der Geschäfte. Der Geist ist ein Gemisch aus der Kenntnis der Dinge und der Menschen und die Gesellschaft, wo man ohne Zweck und dabei doch mit Teilnahme handelt. Ist gerade das, was die am meisten entgegenstehenden Fähigkeiten am besten entwickelt. Was die Deutschen charakterisiert, ist mehr die Einbildungskraft als der Geist. J.P. Richter, einer ihrer ausgezeichnetsten Schriftsteller, sagt irgendwo, das Gebiet des Meeres gehört den Engländern, das Gebiet der Erde den Franzosen, das Gebiet der Luft den Deutschen. Und in der Tat täte es in Deutschland Not, jener hervorstechenden Denkkraft anzuweisen, Mittelpunkt und Grenzen, die sich in den leeren Raum versteigt und verliert, in die Tiefe eindringt und verschwindet, vor gar zu großer Unparteilichkeit zu nichts, vor gar zu feiner Analyse zum Chaos wird, mit einem Wort, der es an gewissen Fehlern mangelt, die ihre Vollkommenheit als Begrenzung dienen könnte. Man hat viel Mühe, wenn man soeben aus Frankreich kommt, sich an die Langsamkeit, an die Trägheit des deutschen Volks zu gewöhnen. Es hat nie Eile, findet allenthalben Hindernisse. Das Wort unmöglich hört man 100-mal in Deutschland aussprechen, gegen einmal in Frankreich. Muss gehandelt werden, so weiß der Deutsche nicht, was es heißt, mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und seine Achtung vor der Macht rührt mehr davon, dass sie in seinen Augen dem Schicksale gleicht, als von irgendeinem eigennutzigen Grund her. Der einfache Mann hat in Deutschland eine ziemlich raue Schale, zumal wenn man seiner gewöhnlichen Art zu sein in den Weg tritt. Dies hat zur natürlichen Folge, dass er länger als der Adel jene heilige Antipathie gegen die Sitten, Gebräuche und Sprachen des Auslands beibehalten möchte, welche in allen Ländern das Nationalband bildet. Bietet man ihm Geld an, so bringt dies in seiner Handlungsweise keine Veränderung hervor. Die Furcht führt ihn nicht von seinem Wege ab. Er hat, mit einem Worte, jene Beharrlichkeit in allen Dingen, welche eine herrliche Vorbedingung der Moralität ist. Denn der Mensch, den die Furcht und noch mehr die Hoffnung in beständiger Bewegung erhält, geht leicht von einer Meinung zur anderen über, wenn es seinen Vorteil befiehlt. Sobald sich nur etwas über die letzte Volksklasse in Deutschland erhoben hat, bemerkt man bald das innere Leben, die Seelenpoesie, die den Deutschen bezeichnet. Die Bewohner der Städte und Dörfer, Soldaten und Landleute verstehen sich fast alle auf Musik. Es ist mir sehr oft begegnet, in kleine, vom Tabaksrauch geschwärzte Hütten zu treten und nicht allein die Hausfrau, sondern auch ihren Mann auf dem Klavier fantasieren zu hören, wie man in Italien improvisiert. Allenthalben ist die Einrichtung getroffen, dass an Markttagen auf dem Altan des Rathauses mitten auf dem Platze Spielleute mit Schlag- und Blasinstrumenten sich versammeln, sodass die Bauern der benachbarten Dörfer ihren freudigen Anteil an der ersten aller Künste nehmen können. Sonntags singen Chorschüler auf den Straßen geistliche Lieder. Wie man erzählt, war Luther in seiner Jugend ein solcher Chorknabe. Ich befand mich einst zu Eisenach, einem Städtchen im Herzogtum Sachsen-Weimar, an einem überaus kalten Wintertage. Es lag auf den Straßen tiefer Schnee. Ich sah einen langen Zug von jungen Leuten in schwarzen Mänteln durch die Stadt ziehen und hörte sie mit lauter Stimme Lieder zum Lobe Gottes anstimmen. Außer ihnen befand sich niemand auf der Straße, so streng war die Kälte. Und diese Stimmen, beinahe so harmonisch wie die südlichen, rührten desto mehr, da sie mitten aus der erstarrten Natur hervortönten. Bei der bitteren Kälte durften die Einwohner ihre Fenster nicht öffnen, doch erblickte man hinter den Scheiben traurige und heitere Gesichter, alte und junge, welche mit Freuden die Tröstungen der Religion empfingen, die ihnen der sanfte Gesang vermittelte. Die armen Zigeuner, auf ihren Reisen mit Weib und Kind, tragen alte Harfen mit sich auf dem Rücken umher. Sie sind von schlechtem Holze, aber ihr Ton ist harmonisch. Sie spielen darauf, wenn sie unter einem Baume auf der Landstraße ausruhen oder vor den Posthäusern durch das wandernde Familienkonzert die Milde der Reisenden erregen wollen. In Österreich spielen die Hirten auf einfachen, aber wohlklingenden Instrumenten angenehme Weisen. Diese Weisen und Lieder stimmen vollkommen mit dem sanften, träumerischen Eindruck zusammen, den das Land hervorbringt. Die Instrumentalmusik ist in Deutschland ebenso allgemein eingeführt als die Vokalmusik in Italien. Die Natur hat freilich in dieser Hinsicht, wie in so mancher anderen, mehr für Italien als für Deutschland getan. Es kostet Mühe und Anstrengung, um es in der Instrumentalmusik etwas weiterzubringen, während der südliche Himmel allein hinreicht, schöne Stimmen zu bilden. Gleichwohl würden nie Männer aus den arbeitenden Klassen auf die Erlernung der Musik die notwendige Zeit verwenden können, wenn sie nicht natürliche Anlage dazu hätten. Die von Natur musikalischen Völker erhalten durch die Harmonie Gefühle und Ideen, zu welchen ihre beschränkte Lage und ihre alltäglichen Beschäftigungen ihnen nicht verstatten würden, auf andere Art zu gelangen. Die Bäuerinnen und Dienstmägde, die nicht Geld genug zu einem vollständigen Sonntagsstaat haben, schmücken gleichwohl Kopf und Arme mit Blumen, damit doch wenigstens die Einbildungskraft bei ihrem Anzuge ihr Spiel treiben möge. Andere, die es weiterbringen können, tragen an Sonn- und Festtagen eine Mütze von Goldstoff, ziemlich geschmacklos und gegen den übrigen schlichten Anzug sonderbar abstechend, auf dem Kopfe. Aber diese Mütze, die schon ihre Mütter trugen, erinnert an die alten Sitten und der feierliche Staat, mit welchen die Frauen aus der niedrigen Volksklasse den Sonntag ehren, hat etwas Ernstes und spricht für sie. Man sollte den Deutschen ebenfalls für ihren guten Willen Dank wissen, anstatt sie zu belächeln, wenn sie uns durch ihre ehrerbietigen Verneigungen und ihre förmliche Höflichkeit zu ehren gedenken. Sie hätten ja so leicht durch Gleichgültigkeit und Kälte jene Artigkeit und Grazie ersetzen können, die zu erreichen wir Ausländer sie für unfähig halten. Durch Verachtung gebietet man jederzeit dem Spotte Stillschweigen. Denn dieser lässt sich meistenteils nur da aus, wo ihm zwecklose Anstrengungen, ihn zu entwaffnen, auffallen. Aber wohlwollende Gemüter geben sich lieber dem Lachen preis, als dass sie es durch ein hohes, kaltes Wesen, welches man so leicht annehmen kann, zurückstießen. Beständig fällt einem in Deutschland der Gegensatz zwischen den Empfindungen und den Gewohnheiten, zwischen den Talenten und dem Geschmack auf. Ausbildung und Natur scheinen hier noch nicht gehörig zusammengeschmolzen zu sein. Wahrheitsliebende Männer erscheinen nicht selten im Ausdruck und dem Anstande gezwungen, als hätten sie etwas zu verbergen. Nicht minder oft zeigt sich die sanfte Seele unter einer rauen Außenseite. Ja, man geht noch weiter, und die Schwäche des Charakters blickt hinter harten Worten und harten Formen hervor. Mit dem Enthusiasmus für Dichtkunst und schöne Künste verbinden sich vielfältig gemeine gesellschaftliche Sitten und Gewohnheiten. Es gibt kein Land, wo die Gelehrten oder junge Studierende auf hohen Schulen es weiter in den alten Sprachen und in der Kenntnis des Altertums gebracht hätten, und von einer anderen Seite kein Land, wo altmodische Sitten und Gebräuche heimischer wären als Deutschland. Die Erinnerungen aus Griechenland, der Geschmack an der Kunst, scheinen durch Korrespondenz dahin gelangt zu sein, indes die Feudaleinrichtungen, die alten germanischen Gebräuche, noch immer in großen Ehren stehen, obschon sie, zum Nachteil der militärischen Landesgewalt, viel von ihrer vorherigen Kraft verloren. Es gibt kein wunderlicheres Gemisch als das militärische Aussehen Deutschlands. Hier Soldaten, auf welche man mit jedem Schritte stößt, dort das zurückgezogene Leben, das insgesamt geführt wird. Man scheut sich vor Beschwerden, vor der rauen Luft, als bestände die Nation bloß aus Handelsleuten und Gelehrten. Während alle Anstalten dahin abzielen und abzielen sollen, der Nation militärische Gewohnheiten mitzuteilen. Die Völker des Nordens, die der Strenge ihres Klimas Trotz bieten, gelangen zu einer vorzüglichen Abhärtung gegen alle Gattungen physischer Übel, wie dies der russische Soldat beweist. Wo aber das Klima nur halb streng ist, wo es noch möglich ist, sich der herben Luft durch häusliche Vorkehrungen zu entziehen, da machen eben diese Vorkehrungen die Menschen desto empfindlicher gegen die physischen Leiden des Krieges. Die Öfen, das Bier, der Tabaksrauch umgeben den einfachen Mann in Deutschland mit einer Art schwerer, heißer Atmosphäre, aus welcher er nicht gern hervorgeht. Dieser Dunstkreis ist einer Tätigkeit nachteilig, die dem Kriege mindestens ebenso notwendig ist wie dem Mut. Entschlüsse reifen dabei nur langsam. Mutlosigkeit tritt ein, weil eine für die meisten ziemlich dürftige Existenz eben nicht geeignet ist, Zutrauen zum Glück einzuflößen. Die Gewohnheit einer ruhigen, friedlichen Lebensart ist nicht die beste Vorbereitung auf die mannigfaltigen Zufälligkeiten des Lebens, so dass man sich lieber dem sicheren Tode unterwirft, als den Schicksalen eines abenteuerlichen Lebens. Die Freiheitsliebe ist bei den Deutschen nicht entwickelt. Sie haben weder durch Genuss noch durch Entbehrung den Wert kennengelernt, den man in diesem höchsten Gute finden kann. Es gibt mehrere Beispiele von Föderativstaaten, die dem Gemeingeist ebenso viel Kraft als Einheit in der Regierung zuteilen. Aber jene Staaten sind einander gleich, jene Bürger sind frei. Der Deutsche Bund bestand aus Starken und Schwachen, aus Bürgern und Knechten, aus Nebenbuhlern und sogar aus Feinden, aus alten, zufällig zusammengetroffenen Elementen, die von den Menschen in Ehren gehalten wurden. Die Nation ist ausdauernd und gerecht. Ihr Gefühl für Billigkeit und Rechtlichkeit verhindert, dass eine, sogar fehlerhafte Einrichtung zum Bösen führen könne. Als Ludwig der Bayer in den Krieg zog, überließ er die Verwaltung seiner Staaten Friedrich dem Schönen, seinem Gefangenen. Und dieses Vertrauen, welches damals für niemand befremdend war, betrog ihn nicht. Mit solchen Tugenden hatte man von den Mängeln der Schwachheit oder von der Verwicklung der Gesetze nichts zu befürchten. Die Rechtschaffenheit der Menschen ersetzte alles. Der Geist der Deutschen scheint mit ihrem Charakter in keiner Verbindung zu stehen. Jener leidet keine Schranken, dieser unterwirft sich jedem Joche. Jener ist unternehmend, dieser schüchtern. Die Aufklärung des Ersten gibt selten dem Zweiten Kraft. Und das erklärt sich gar leicht. Die Vermehrung unserer Kenntnisse in neueren Zeiten dient nur dazu, den Charakter zu schwächen, wenn er nicht durch die Gewohnheit der Geschäfte und die Ausübung des Willens gestärkt wird. Alles Einsehen und Begreifen ist ein erheblicher Grund zur Ungewissheit. Die Kraft zu handeln entwickelt sich nur in freien und mächtigen Ländern, wo patriotische Empfindungen ihren Sitz in der Seele haben, wie das Blut in den Adern, und nur zugleich mit dem Leben erkalten. Drittes Kapitel: Die Frauen. Natur und Geselligkeit sind für die Frauen eine große Schule, wo sie leiden lernen. Und es darf, dünkt mich, nicht geleugnet werden, dass sie in unseren Tagen in der Regel besser sind als die Männer. Zu einer Zeit, wo der Egoismus das allgemeine Übel ist, müssen die Männer im Besitz aller positiven Vorteile weniger Edelmut, weniger Gefühl besitzen als die Frauen. Diese hängen nur durch die Bande des Herzens mit dem Leben zusammen. Und selbst wenn sie sich auf dem Abwege verirren, sind diese Verirrungen eine Folge des Gefühls, das sie fortzieht. Ihre Persönlichkeit gehört immer zweien, während die des Mannes nur sich selbst zum Ziele hat. Man huldigt ihnen wegen der Zuneigung, die sie einflößen, aber die, welche sie selbst gewähren, ist fast immer ein Opfer. Die schönste aller Tugenden, die Hingabe, ist ihr Genuss und ihre Bestimmung. Es kann kein Glück für sie geben, das nicht der Widerschein des Ruhms und des Wohls eines anderen wäre. Mit einem Worte, außer sich leben, sei es durch die Ideen, sei es durch Empfindung, sei es vor allem durch die Moralität, ist, was der Seele ein Gewohnheitsgefühl von Größe und Erhabenheit gibt. In den Ländern, wo die Männer durch politische Einrichtungen berufen sind, alle kriegerischen und bürgerlichen Tugenden auszuüben, zu welchen die Vaterlandsliebe entflammt, nehmen sie die erste Stelle wieder ein, die ihnen gebührt. Hier treten sie mit Glanz wieder in ihre Rechte als Herren der Welt. Nur wo sie einigermaßen zur Untätigkeit oder zur Knechtschaft verdammt sind, sinken sie desto tiefer herab, je höher sie sich zu erheben bestimmt waren. Die Bestimmung der Frauen hingegen bleibt immer dieselbe. Sie wird ihnen einzig von ihrem Gemüte vorgezeichnet. Die politischen Umstände tragen nichts dazu bei. Wenn es den Männern an Geschick oder an den Mitteln fehlt, ihr Leben auf eine edle, würdige Art zu benutzen, so rächt sich die Natur an ihnen für die Gaben selbst, die sie ihnen erteilte. Die Tätigkeit ihres Körpers dient nur der Trägheit ihres Geistes. Die Kraft ihrer Seele wird zur Rohheit. Ihre Tage vergehen mit nichtsnutzigen Übungen und Vergnügungen. Sie beschäftigen sich mit Pferden, mit der Jagd, mit Tischgelagen, lauter Sachen, die als Zerstreuung Platz finden können, aber als Hauptbeschäftigungen den Menschen zuletzt abstumpfen lassen. Währenddessen bilden die Frauen ihren Verstand und Empfindung und Nachsinnen, erhalten in ihrem Gemüt das Bild des Edlen und Schönen. Die deutschen Frauen besitzen einen eigentümlichen Reiz. Sie haben eine rührende Stimme, blondes Haar, eine blendende Haut. Sie sind bescheiden wie die Engländerinnen, nur nicht zu schüchtern. Man sieht es ihnen an, dass sie selten auf Männer gestoßen sind, die ihnen überlegen waren, und dass sie überdies von den strengen Urteilen des Publikums weniger zu befürchten haben. Sie suchen durch die Empfindsamkeit zu gefallen, durch die Einbildungskraft zu interessieren. Die Sprache der Dichtkunst und der schönen Künste ist ihnen geläufig. Sie kokettieren mit der Schwärmerei, wie man in Frankreich mit Witz und Scherz Kokaderie treibt. Der hohe Grad der Rechtlichkeit, der dem Charakter der Deutschen zum Grunde liegt, macht die Liebe für die Frauen und ihre Ruhe weit weniger gefährlich. Vielleicht geben sie sich diesem Gefühl umso zutraulicher hin, da die Liebe in Deutschland die Farbe des Romans trägt und Verachtung und Untreue hier seltener als irgendwo sind. In Deutschland ist die Liebe eine Religion, aber eine poetische Religion, welche zu leicht duldet, was sich durch Empfindsamkeit des Herzens entschuldigen lässt. Man kann es nicht in Abrede stellen. Der Heiligkeit der Ehe geschieht in den protestantischen Ländern durch die Leichtigkeit, womit sie getrennt werden kann, großer Abbruch. Da tauscht man so gelassen die Gatten aus, als ob es darum ginge, eine Nebenszene in einem Drama abzuändern. Die Gutmütigkeit beider Geschlechter lässt diese Brüche leicht und ohne Bitterkeit vor sich gehen. Und da es unter den Deutschen mehr Einbildungskraft als wahre Leidenschaft gibt, so ereignen sich bei ihnen die seltsamsten Begebenheiten mit einer seltenen Kaltblütigkeit. Dadurch aber verlieren Sitten und Charakter ihre Festigkeit. Der Geist der Paradoxie erschüttert die heiligsten Institutionen. Und zuletzt gibt es über nichts mehr genügend feste Regeln. Man darf mit Grund über die Lächerlichkeit einiger deutscher Frauen spotten, die ihren Geist unaufhörlich bis zur Ziererei hinaufschrauben und durch süßlich gesetzte Worte alles verwischen, was ihren Verstand und ihr Gemüt hervorstechend und vorragend machen könnte. Sie sind nicht falsch, aber auch nicht ohne falsch, sehen und beurteilen nichts mit dem Lichte der Wahrheit, und die wirklichen Begebenheiten des Lebens tanzen vor ihren Augen vorüber wie phantasmagorische Bilder. Fällt es ihnen ein, sich leichtsinnig zu zeigen, so behalten sie auch dann noch den Anstrich von Sentimentalität, die in ihrem Vaterlande in so hohen Ehren gehalten wird. Ein deutsches Frauenzimmer sagte mit melancholischem Ernste: »Ich weiß nicht, wie es zugeht, aber die Entfernten schwinden mir gleich aus der Seele.« Eine Französin würde dem Gedanken eine heitere Wendung gegeben haben, aber im Grunde wäre es der nämliche gewesen. Diese kleinen Lächerlichkeiten sind als Ausnahmen anzusehen, und es gibt ihnen unbeschadet unter den deutschen Frauen viele, die mit Wahrheit empfinden und ihre Empfindungen mit Einfachheit ausdrücken. Ihre gebildete Erziehung, ihre natürliche Reinheit der Seele machen die Herrschaft, die sie ausüben, sanft und gleichförmig. Mit jedem Tag flößen sie uns mehr Teilnahme für alles, was groß und edel ist, ein, mehr Zutrauen in jede Art von Hoffnung und verstehen sich vorzüglich darauf, den dürren, ironischen Spott abzuhalten, der einen Hauch des Todes über alle Genüsse des Herzens verbreitet. Gleichwohl trifft man nur selten bei den deutschen Frauen jene Geistesschnelligkeit an, wodurch die Unterhaltung lebhaft und der Ideengang in rasche Bewegung gesetzt wird. Eine Art von Vergnügen, die sich schwerlich anderswo findet als in den witzigsten und geistvollsten Gesellschaften von Paris. Es bedarf der Blüte der Gesellschaft in einer französischen Hauptstadt, um diese seltene Unterhaltung zu gewähren. An allen anderen Orten findet man gewöhnlich nur Beredsamkeit im öffentlichen und Herzensgenuss im vertrauten Umgang. Die Unterhaltung oder vielmehr die Gabe der Unterhaltung als Talent betrachtet, ist nur in Frankreich heimisch. In allen übrigen Ländern unterhält man sich aus Höflichkeit, aus Diskussionslust oder Freundschaft. In Frankreich ist die Konversation eine Kunst, wozu unstreitig Einbildungskraft und Seele erforderlich sind, die aber auch, wenn man will, geheime Mittel besitzt, den Mangel dieser beiden Bestandteile zu ersetzen.